Spaß wollen wir ihn nicht nehmen, aber Diskriminierung wollen wir ihn verbieten. Aber was ich merke, ist die Konfliktfähigkeit bei uns an den Schulen ist steigerbar.
Also solche rassistischen Dinge oder rechtsradikalen Dinge wie Hakenkreuze an den Toilettenwänden in den Schulen oder in irgendwelchen Chatkanälen, wo tatsächlich dann auch rechtsextremes Gedankengut tatsächlich verbreitet wird bei Schülerinnen und Schülern über Chatgroups und so weiter. Da gibt es natürlich sofortigen Handlungsbedarf und da kann man auch nicht lange warten.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
In unserer letzten Episode habe ich mich mit Markus Schulze und Wilfried Bialik intensiv mit den Herausforderungen des Rechtsextremismus in Waldorfschulen auseinandergesetzt. Heute vertiefen wir die Diskussion, um langfristige Strategien kennenzulernen, sowie Bildungsinitiativen, die entwickelt wurden, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Willkommen auf TIDE Radio zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Ein Lehrer einer Waldorfschule wurde im April 2015 von SchülerInnen entdeckt. Er verfügte über rechtsextreme Verbindungen, was eine monatelange intensive Auseinandersetzung in der Schulgemeinschaft auslöste. Meine Gäste Wilfried Bialik und Marco Schulze gründeten daraufhin im Mai 2017 den Arbeitskreis Waldorfschulen gegen Rechtsextremismus in NRW, um diese Probleme systematisch zu adressieren. Genaue Hintergründe der Geschehnisse könnt ihr gerne in unseren letzten Episode nachhören. Nachdem wir im ersten Teil die Herausforderungen erörtert haben, konzentrieren wir uns jetzt auf die Strategien und Initiativen, die entwickelt wurden, um diese zu bewältigen. Und wir steigen sofort in das Gespräch ein. Markus, im Vorgespräch kam auch das Thema der historischen Verbindungen und aktuellen Herausforderungen zur Sprache. Wie navigiert ihr durch die komplexen historischen Kontexte der Waldorfpädagogik, wenn ihr euch mit Rechtsextremismus auseinandersetzt?
Ich würde da ansetzen, dass im Zusammenhang mit Corona ja die Rassismusvorwürfe gegen die Waldorfpädagogik wieder massiv sozusagen formuliert worden sind. Und die zeigen auch so ein bisschen, dass wir da in meinen Augen auch noch nicht genug gearbeitet haben, dass wir das Bild von Waldorfpädagogik nach außen nicht intensiv genug bearbeitet haben. Die Rassismusvorwürfe sind ja so in den 90er Jahren entstanden. Einerseits ist ein Epochenheft aufgetaucht in Holland, Rassismus und oder Rassen- und Volkskunde. Den gab es von Jutta Ditfurth eben, die Anthroposophen bei den Grünen kennengelernt hat, Vorwürfe. Und das wurde dann eben bearbeitet. Dann gab es ja wirklich viel da an Auseinandersetzungen. Und dann gab es 2007 die Stuttgarter Erklärung, ja auch im Zusammenhang damit, dass zwei Werke von Steiner auf den Index sollten, dass sie verboten werden sollten von der Bundeszentrale für politische Bildung, konnte dann durch Kommentierung abgewendet werden. Und die Stuttgarter Erklärung ist in meinen Augen immer noch nicht ganz vollständig. Also wir haben es denn geschafft, uns von den rassistischen Äußerungen von Steiner abzugrenzen, aber Steiner ist ja in der Jahrhundertwende und dem Rassismus der Jahrhundertwende eben doch etwas mehr verwurzelt. Die Evolutionstheorie Darwin'scher und Hackett'scher Prägung ist absolut rassistisch. Das Stufenmodell höher, immer besser und der Weiße ganz oben und der Europäer und so weiter. Und das, auch wenn Steiner das nie so radikal wie Haeckel, mit dem er ja befreundet gewesen ist, vertreten hat, diese Stufen, also sein ganzes Evolutionskonzept zeigt eben noch diese Gruppenunterschiede, die er auch bewertet. Und das hat er einerseits von der Evolutionstheorie sozusagen Haeckel'scher Prägung, auch Darwin'scher Prägung und andererseits von den Theosophen, die von dieser Evolutionstheorie eben auch und Frau Montessori hat das genauso. Also die Theosophen, die waren alle fasziniert von dieser Evolutionstheorie und dieses Stufenmodell und auch diese Bewertung, diese diskriminierende Bewertung einzelner Volksgruppen, die war einfach damals überall und das müssen wir auch aufzeigen. Nicht nur, dass wir uns von diesen diskriminierenden, rassistischen Äußerungen distanzieren, sondern dass wir auch zeigen, auch das Evolutionskonzept, was Steiner zwar bearbeitet und umgearbeitet hat, zeigt aber davon immer noch Spuren. Und dann ist so eine Erklärung in der oder so ein in der Stuttgarter Erklärung eine Formulierung, die Anthroposophie ist an sich schon gegen Rassismus und Diskriminierung. Die Anthroposophie ist ein absolut heterogenes Konzept, an dem Steiner lebenslang gearbeitet hat. Das ist kein einheitliches Gebilde.
Genau. Und
insofern ist das nicht, ich kann das nachvollziehen, dass das so entstanden ist, aber da müssen wir jetzt auch wieder ran und müssen da einfach differenzierter vorgehen, auch in dieser ganzen Kolonialismus-Diskussion. Das tut weh, aber das müssen wir schon leisten.
Ja, diese Dekolonialisierung ist natürlich ein Hauptthema im Moment gerade und vor allen Dingen die Frage der Interpretation. Und gerade wenn du darauf verweist, halt, wann die Steiner-Texte auf der einen Seite natürlich geschrieben worden sind, wie er dann in den späteren Werken natürlich auch ganz klar auch nochmal einen anderen Schwung versucht hat reinzubringen. Das sind allerdings keine Sachen, die tatsächlich in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden sind. Aber an der Stelle gibt es eben diese Ausrichtungen, die auch in Steiners Werken waren. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie ist eigentlich diese eurozentrierte Sichtweise auf diese ganze geschichtliche Entwicklung? Und dann muss man natürlich auch sagen, dass an der Stelle wir tatsächlich Aufholbedarf haben. Es gibt gute Ansätze auch von Professorinnen und Professoren hier aus dem Waldorf-Bereich, die jetzt tatsächlich daran ganz aktiv mitarbeiten und versuchen, da einfach einen neuen Blick drauf zu bringen und nicht nur einen neuen Blick drauf zu bringen, sondern zu sagen, okay, wir müssen uns von gewissen Dingen verabschieden, die seinerzeit tatsächlich über die Waldorf-Pädagogik versucht worden sind zu kolportieren. Und auf der anderen Seite wird immer vergessen, dass die Waldorfpädagogik, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie 1919 plus dann in den Folgejahren eigentlich erstmal entwickelt worden ist, natürlich jetzt auch schon eine über 100-jährige Entwicklungsgeschichte hat. Und an der Stelle muss man auch tatsächlich der Waldorfpädagogik zugestehen, dass sie sich in vielen Bereichen positiv entwickelt hat, aber alttradierte und auch in den Inhalten zum Teil noch vermeintliche Konzepte seiner Zeit tatsächlich überholungsbedürftig sind. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist auch ein Punkt unserer Arbeit und auch ein Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass eben solche alten Sachen und solche tradierten Sachen nicht weiter transportiert werden und dann in einem anderen Blickfeld oder in einem anderen Gesichtspunkt wieder aufgegriffen werden, nämlich von genau den Menschen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Identitäre, hattest du gerade angesprochen, Caroline Sommerfeld, eine vollkommene Fehlinterpretation eigentlich von diesen Sachen. Und auf der anderen Seite, klar, da muss auch von innen was kommen. Und an der Stelle sind wir, glaube ich, auch gefordert, unsere Arbeit weiterzuleisten.
Ich würde vorschlagen, wir kehren nochmal kurz zurück zu dem Thema Rechtsextremismus in Schulen. Und ich hab ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr werdet kontaktiert von Schule X, weil sie rechtsextremistische Züge innerhalb der Schulgemeinschaft identifiziert haben. Welche Schritte unternehmt ihr in diesem Fall?
Also wenn wir informiert werden, ich sage jetzt mal als Personen, die wir jetzt sowohl einerseits im Bund oder andererseits auch im Verein Bildungseinrichtungen gegen Rechts oder Bildungseinrichtungen gegen Rechtsextremismus tätig sind, dann ist der erste Schritt einfach mal zu gucken, von wem kommen die Informationen, welcher Kreis von Menschen ist da betroffen, sind es Schülerinnen und Schüler, sind es Eltern, sind es Lehrerinnen und Lehrer. Und in der Regel ist es dann so, dass wir diese Sachen aufnehmen, versuchen, einen Blick auf die Schule zu richten, auf die Menschen, die da sozusagen aktiv sind und diese Sache dann zusammen mit unseren Schulen, die wir auf Landesebene haben, also diese Vereinigungen, das sind die Landesarbeitsgemeinschaften oder regionale Arbeitsgemeinschaften, so wie in Nordrhein-Westfalen, dann tatsächlich anzusprechen und zu schauen, gibt es da irgendetwas, was sozusagen sofortigen Handlungsbedarf hat? Oder geht es darum, dass gewisse Dinge, die in die Öffentlichkeit gelangen, tatsächlich auch von den Schulen und von den Regionen selbst erledigt werden? Es gab, vielleicht kann man das mit als Beispiel dazu nehmen, oftmals Dinge, die dann über die Presse öffentlich werden, von denen teilweise weder die Schule noch das Land noch der Bund der Waldorfschulen irgendwie eine Information hatte. Und zu dem Zeitpunkt sind es oft die Schülerinnen und Schüler oder aber eben auch aufmerksame Eltern, die dann mit solchen Informationen tatsächlich in die Öffentlichkeit gehen. Und dann sind wir da und dann werden wir auch mit den Schulen in Kontakt gehen. Und wenn wir das nicht direkt von Eltern, Schülerinnen, Schülern oder Lehrerinnen, Lehrern bekommen, dann halt eben, sobald so etwas auch in der Öffentlichkeit auftritt. Und da sind wir dann aktiv und dann setzen wir auch unsere mittlerweile ganz guten Mechanismen auf den Weg und schauen, dass wir da mehr Informationen schauen, gucken, wie tief ist da das Problem und vor allen Dingen, gibt es etwas Ähnliches, wie es halt eben zum Beispiel in dieser Ursprungsschule, sage ich mal, für uns jetzt gewesen ist, die als Grund natürlich da war, um diesen Verein zu gründen. Ja, also Waldorfschulen gegen Rechts.
Markus?
Okay, von dem Verein Bildungseinrichtung gegen Rechtsextremismus würde ich das mit einem anderen Schwerpunkt vielleicht oder pragmatischer fast beschreiben. Also wenn uns so eine Schule anruft oder anschreibt, dann machen wir zuerst eine Videokonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit uns sprechen wollen und schaffen uns ein Bild dabei. Ne? Wie sieht's aus? Klopfen so ein bisschen ab, was sind Sachen? Dann kommentieren wir das natürlich in einer Art und Weise, dass wir das einschätzen, ne, wenn wir das schon einschätzen können, wo wir die Probleme da sehen und wo die Schwerpunkte sind. Und dann, ja, machen wir vielleicht, dann schlagen wir natürlich vor, wir gehen ins ganze Kollegium und stellen die Sachen vor. Oder wir arbeiten halt mit einzelnen Personen. Und also das sind schon die groben Schritte. Und dann merken wir gelegentlich, dass diese Arbeit im Kollegium und das Schaffen des Bewusstseins dafür, wo das eigentliche Problem ist, gar nicht so einfach ist. Und dann müssen wir gucken, wie weit wir da kommen. Also wir waren da in... Und das, wir vernetzen uns recht früh. Manchmal passiert das aber auch schon über Eltern und Kollegen selbst. Meist interessanterweise über die Eltern vernetzen wir uns recht früh mit der mobilen Beratung gegen Rechts oder Demokratie leben oder ähnlichen. Also da haben wir im Moment ein Netzwerk schon, Verbindung eigentlich zu fast, ja, zu vielen jedenfalls von diesen ja bundesweit vertretenen Einrichtungen. So dass wir denn in gemeinsamen Konferenzen mit der mobilen Beratung, mit uns, mit der Gruppe des Kollegiums, die diese Aufklärungsarbeit wünscht, denn Konzepte arbeiten, die denn vor Ort zu einer Besprechung führt. Und manchmal zieht sich das sehr lange. Ne? Mit manchen Kollegen sind wir sehr lange im telefonischen Kontakt, bis eine erste Videokonferenz zustande kommt. Und manchmal merken wir vor Ort zum Beispiel auch nach 2 Besuchen, dass wir erstmal nicht so richtig weiterkommen, dass zwar ein Bewusstsein zu entstehen beginnt. Also eine sehr, ist schon, also wir haben durchaus gute Erfolge, wir merken aber auch, es ist wirklich ein dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Und wirklich also das Verständnis dafür zu entwickeln und die Freiheit auch nicht falsch zu verstehen, diese gesellschaftliche Verantwortung richtig einzuordnen, ist wirklich viel. Aber wie gesagt, also für alle, die da Fragen haben, Bildungseinrichtung gegen Rechts oder eben auch der Bund der Freien Waldorfschulen, der das dann weiterleitet, oder an uns beide direkt, wir setzen uns dann mit den Schulen in Verbindung und suchen nach Wegen, natürlich ganz nach dem, was uns, also erstmal das, was die Schulen uns mitteilen, das greifen wir auf und machen natürlich nur das, sozusagen, was eine Schule auch will. Also, oder was jetzt einzelne Akteure einer Schule wollen. Das ist ja nie ein homogenes Gebilde, das ist ja gerade das Problem. Ist ja gut so, aber kann eben auch zu diesen Schwierigkeiten führen.
Klar, aber gibt es da auch spezifische pädagogische Ansätze oder oder Methoden, die ihr da auch entwickelt habt, um aktiv gegen Rechtsextremismus vorzugehen?
Also ich würde sagen, die Methode sozusagen ist erstmal natürlich ein Bewusstsein für unsere Verfassung zu schaffen, Grundgesetz, Menschenwürde. Das ist schon fast, also Albrecht Hüttig da aus unserem Verein macht das sehr exemplarisch, einerseits ein bisschen auf die Geschichte der Schule zu schauen, aber dann in Schritten ihn wirklich bewusst zu machen, wo wir da Verpflichtungen, gesellschaftspolitische Verpflichtungen haben und wo die auch wiederum ihre Grenzen haben. Und ansonsten würde ich sagen, ist das Konzept, also fangen jetzt auch an, denn wenn wir in den Kollegen sind oder Kolleginnen von uns, das so in Gruppenarbeit möglichst aus den Fragen der Kolleginnen und Kollegen da selbst zu entwickeln. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon so eine Art intuitives Programm mit der Zeit. Ne? Das zu mal zu publizieren wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, aber haben wir noch nicht geschafft.
Wenn ich aus meiner Sicht nochmal ergänzen kann, in dem Moment, wo die erste Analyse stattfindet, das Ähnliche vom Verfahren eigentlich so läuft, wie wir es auch in dem Verein Bildungseinrichtung gemacht haben, dann ist die Frage, ab wann ist das Bewusstsein dafür da, dass eine rote Linie überschritten worden ist? Und der einzige Punkt, den jetzt von Bundesseite nochmal über den Arbeitskreis auch Demokratiekultur dazukommt, ist, dass wir versuchen, sofort die Menschen einzubinden, die in den Regionen eigentlich auch schon ein Bewusstsein dafür geschaffen haben. Weil wir haben ja mittlerweile in ganz Deutschland, wenn ich so will, an verschiedenen Positionen jetzt auch Menschen, die sich um diese Frage kümmern. Also das, was wir gemacht haben in Nordrhein-Westfalen, ist jetzt mittlerweile in verschiedenen Bundesländern aufgebaut worden. Und das ist natürlich ein ganz guter Punkt und Ansatzpunkt zu sagen, dann haben wir in den Regionen Menschen, die sich tatsächlich auch schon darum kümmern, und die nehmen wir mit ins Boot und müssen in den Schulen vor Ort einfach klar und deutlich machen, da ist eine rote Linie überschritten worden, ansonsten würde man sich nicht an uns wenden, und an der Stelle tatsächlich dann auch mit den Menschen vor Ort in die Gespräche einzutauchen. Und das, was Markus gerade gesagt hat, ist genau der Punkt zu sagen, da sind wir so weit, dass wir dann sagen, wir müssen teilweise wirklich in die Schulen rein, müssen vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Und an der Stelle ist es dann zum Teil auch eine echte Herausforderung, dass möglichst direkt, möglichst zeitnah und dann auch mit dem nötigen Bewusstsein, ja, um die Problematik in den Schulen anzubringen. Das ist pädagogisch, was heißt pädagogisch, aber natürlich ist es ein Weg und eine Möglichkeit, möglichst schnell und direkt zu reagieren. Aber es ist oftmals auch tatsächlich so ein Punkt, dass wenn solche Dinge in der Öffentlichkeit schon durch Presse oder sonstige Artikel in irgendeiner Form bekannt werden, also solche rassistischen Dinge oder rechtsradikalen Dinge wie Hakenkreuze an den Toilettenwänden in den Schulen oder in irgendwelchen Chatkanälen, wo tatsächlich dann auch rechtsextremes Gedankengut tatsächlich verbreitet wird bei Schülerinnen und Schülern über Chatgroups und so weiter. Da gibt's natürlich sofortigen Handlungsbedarf, und da kann man auch nicht lange warten. Und das ist oftmals schwierig, klar und deutlich zu machen, das sind Grenzüberschreitungen, da muss sofort gehandelt werden. Aber an der Stelle sind wir dran und an der Stelle arbeiten wir. Und da ist der Verein, muss ich jetzt ehrlich sagen, Bildungseinrichtungen, sogar noch ein Stück weiter und schneller, weil da auch die Kapazität besteht, dass man auch Menschen frei hat, die auch dahin gehen können, die auch vor Ort mit den Menschen arbeiten, wenn es notwendig wird. Ja, das ist so ein bisschen so dieses, wie wir da versuchen, zusammenzuarbeiten und gleichzeitig aber auch zu schauen, wo hat wer welche Aufgaben.
Weder in der Praxis der Schulen noch in der LehrerInnenausbildung werden rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Steht in der Stuttgarter Erklärung, von der wir eigentlich auch schon seit einer Weile hier sprechen. Und das für diejenigen, die das nicht kennen, dass die Stuttgarter Erklärung ist eine Verabschiedung der deutschen Waldorfschulen von Oktober 2007. Der Link dazu findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Welche spezifische Rolle spielen dann Lehrkräfte in Waldorfschulen bei der Sensibilisierung und Bildung gegen Rechtsextremismus? Und vor allen Dingen, wie werden Sie für diese Aufgabe vorbereitet? Ich mache jetzt erstmal einen komplett neuen Fass auf, aber das ist mir auch sehr wichtig.
Ich glaube, an der Stelle ist einmal die Grundlage der Stuttgarter Erklärung und das, was wir da festgehalten haben, eigentlich Voraussetzung für alle Kolleginnen und Kollegen, die da mitarbeiten sollen. Aber nicht nur für die Kolleginnen, sondern eigentlich ist die Stuttgarter Erklärung auch ein Teil, den die Eltern in ihren Vereinbarungen, die sie mit den Waldorfschulen treffen, führen. Das heißt also, sie sind da auf jeden Fall ganz tief verankert. Wenn wir jetzt in die Frage der Pädagogik reingehen, dann ist natürlich die Ausbildung von Waldorflehrerinnen und Waldorflehrern, also diejenigen, die jetzt nicht von Staatsschul ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind, die dann zu uns kommen, sondern die tatsächlich auch aus einem eigenen, wir haben ja ein eigenes Fortbildungs- und Ausbildungssystem für Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer, das ist natürlich ein wesentlicher Teil, dass die damit schon groß werden. Und wir haben an der Stelle sicherlich auch, was die Frage der Ausbildung angeht, noch mehr Wert darauf zu legen und noch mehr einen Blick darauf zu lenken, dass das schon bereits in der Ausbildung ein Teil wird. Und an der Stelle ist es eigentlich eine Aufgabe für alle Lehrerbildungseinrichtungen, an der Stelle dafür zu sorgen, dass das und das, was da auch festgehalten worden ist, mit in die Ausbildung der Waldorfpädagoginnen und Waldorfpädagogen einzubauen. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Mittel- und Oberstufe, die mit Staatsschulausbildung kommen, die eigentlich nur eine Waldorf-Lehrer-Fortbildung machen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt neu an den Schulen haben, die auch tatsächlich über eine berufsbegleitende zusätzliche Ausbildung kommen oder aber eben auch eine grundständige, wir haben auch eine grundständige Klassenlehrerausbildung und sowas, dass die natürlich in der Frage auf jeden Fall mit diesen Werten und auch mit diesen Positionen ausgebildet werden und auch das vertreten können. Weil Demokratie und Grundgesetz und unsere Verfassung ist eigentlich das Entscheidende, ja, was wir natürlich damit auch ausdrücken wollen und auch in die Pädagogik mit reinbringen. Alles andere ist im Grunde Methodik, Didaktik und so weiter. Das gehört alles wie in einer normalen staatlichen Lehrerausbildung auch dazu. Aber da wird nochmal ein besonderer Wert drauf gelegt, dass wir da wirklich versuchen, eine Demokratiekultur zu entwickeln, auch schon in der Ausbildung. Müssen wir auch noch mehr machen.
Die Sensibilisierung für Menschenrechte, fürs Grundgesetz, für die Notwendigkeit, andere zu respektieren und nicht zu diskriminieren, die muss natürlich von jedem Lehrer, jeder Lehrerin durchgeführt werden, erfolgen. Und das umzusetzen, das zu erreichen, ist sowohl an Waldorfschulen wie an allen anderen Schulen, ist eine wahnsinnige Aufgabe, die wir zu leisten haben. Und was Wilfried gerade erzählt hat, dass der Bund der Freien Waldorfschulen das als Notwendigkeit sieht, ist die eine Sache. Dass ich glaube, schon in den Seminaren ist es unterschiedlich. Wir haben während Corona auch festgestellt, dass auch einzelne Dozenten rechts abgebogen sind. Also dass das denn als Konsens in so einem Seminar auch wirklich zu besprechen und umzusetzen, ist die nächste große Aufgabe. Und ja, da steht unheimlich viel ins Haus. Also dieses gesellschaftspolitische Bewusstsein zu schaffen und dass dieses gesellschaftspolitische Bewusstsein Teil der pädagogischen Ausbildung sein muss. Dass Schüler heute damit ausgestattet werden müssen, sozusagen, damit Zusammenleben funktionieren kann. Und das ist bis jetzt, und wenn wir denn in den Schulen darum kämpfen, sozusagen, wir müssen mehr politische Arbeit machen, dann ist es natürlich, geht das schnell in den Stundenplan rein. Aber ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Wichtig ist, dass jeder einzelne Kollege in seinem Unterricht die Möglichkeiten nutzt, die Sachen an den Stellen anzusprechen, wo sie sinnvoll sind, sozusagen darauf zu reagieren. Und das hieße, dass das sozusagen ein allgemeiner Teil der Ausbildung von Lehrer sein müsste in stärkerer Weise, als er es bis heute ist. Und da könnten wir natürlich jetzt, ich meine, wir haben ja auch, also Frank Steinbachs zum Beispiel ist im Verein Bildungseinrichtung gegen Rechts und er ist vernetzt mit dem Vorstand, vom Vorstand beauftragt als Vertreter sozusagen für Rechtsextremismus. Und selbst am Seminar in Hamburg, da könnten wir ja gucken, Albrecht Hüttich, ob von uns aus dem Verein ist, in der Hochschule in Stuttgart, wie sieht das aus? Also wie, und das ist, auch da ist das eine ganz mühsame Arbeit. Ne? Das ist fast ein bisschen wie in Kollegien, Leute. Das ist neu. Das ist diese gesellschaftspolitische Anstrengung, die wir überall, wir müssen uns mit Klimawandel auseinandersetzen, wir müssen uns mit Migration, also einer veränderten Zusammensetzung von Gesellschaften auseinandersetzen, technischen Innovationen, ne? Wir müssen uns jetzt mit KI auseinandersetzen und es ist ja eine ganze Menge, was da ins Haus steht. Ja. Dass da der ein oder andere sagt, jetzt waren Artikel in, oder Steffen Mau, ein Soziologe aus Ostdeutschland, sagt, die Ostdeutschen sind veränderungsmüde, weil die haben einen großen Knaller noch mehr als die Westdeutschen. Aber viele Westdeutsche sind auch veränderungsmüde. Könnt ihr das nicht mal lassen? Und jetzt eskaliert da noch die Bahn mit den Streiks. Jetzt hört doch mal mit dem Mist auf und lasst uns hier unsere Sachen so in Ruhe machen. Ist nicht. Und insofern sind das natürlich Baustellen und da müssen wir sagen, ist halt super, hier findet Veränderung statt, Leute. Und jetzt stellen wir uns der mal und schaffen Grundlagen dafür, wie wir bei diesen Schwierigkeiten gut miteinander umgehen können. Schaffen wir.
Das schaffen wir mit Sicherheit und vor allen Dingen ist es die gleiche Herausforderung, vor denen ja auch die öffentlichen Schulen stehen und die öffentliche Lehrerbildung steht. Definitiv. Und da sind wir nämlich genau in der gleichen Situation, nur dass wir tatsächlich oder dass man bei den Waldorfschulen von außen betrachtet immer eher so den Blick drauf hat, was machen die denn da? Weil Waldorf hat ja immer noch so diesen Duktus, dass die sozusagen immer die besseren, ja, Schulen und die besseren Alternativen haben sollen. Und an der Stelle gibt es tatsächlich auch einen echten Aufholbedarf und auch einen Nachholbedarf. Aber wir sind da natürlich dran, das ist ganz klar. Also wir sind auch an den Fragen nicht nur dran, sondern da wird auch intensiv dran gearbeitet und gerade auch so bei Curriculumsfragen. Und Markus, du sagst es gerade eben, sind Dozentinnen und Dozenten rechts abgewogen. Da muss ich sagen, ja, aber das ist wirklich eine Situation, die ich ja auch mitverfolgen konnte, wo ich das Gefühl habe, das sind Einzelne, die sich in diesen Verschwörungstheorien verlieren, die dann Menschen wie Daniele Ganser oder so ähnliches dann als mögliche Heilsbringer sehen in irgendwelchen Verschwörungsgeschichten, die meistens in und um mit Corona ja aufgekommen sind. Und an der Stelle muss ich sagen, wenn es Tendenzen gibt, die schon auch da Richtung Verschwörungstheorien, aber auch antidemokratische Kultur geht, dann würde ich sagen, ja, da gab es vereinzelt Kolleginnen und Kollegen. Aber ich würde unsere Seminare und unsere Ausbildungseinrichtungen nicht grundsätzlich in so einen Bereich reinstellen, wo man sagt, da gibt es Menschen, die sich rechtsorientiert haben, also die da rechts sind oder Seminare oder Einrichtungen oder so, würde ich schon sagen. Also das wäre jetzt ein bisschen glaube ich, einfach zu drastisch, wenn man jetzt auf die Gesamtentwicklung eigentlich sieht, gerade in der Lehrer- und Pädagogikbildung.
Ich will damit nicht die ganzen Seminare jetzt diskreditieren, das war damit nicht gemeint, die haben ja auch reagiert. Das zeigt nur die Anstrengung, auch wenn es Einzelne waren, das stimmt, völlig zu. Es waren Einzelne, es waren nicht viele, das ist aber extrem anstrengend, ne? Weil die natürlich einen Anspruch erheben, jetzt da auf eine Kritik und unter Umständen sogar einen Verweis oder so weiter, wobei ich das Vorgehen da auch von Seiten des Bundes hätte mir noch intensiver gewünscht. Es ist auf jeden Fall eine extreme Anstrengung, auch bei einzelnen Fällen, mit der wir zu tun haben, und das zeigt auch, mit welchen Auseinandersetzungen Ausbildungsstätten da auch zu kämpfen haben. Darum geht's mir nur. Ich denke auch, dass das im Prinzip läuft das ja.
Aber meint ihr, dass die Lehrkräfte bestimmte Kompetenzen mitbringen müssen, um diesem Arbeit oder diesem solide demokratische Erziehung zu ermöglichen?
Die müssen Bewusstsein kriegen. Ich habe jetzt nur so eine einjährige Zusatzausbildung damals in Witten gemacht, ansonsten eben Uni. Aber ich glaube, heute ist es notwendig, egal an welcher Schule man Lehrer wird, dass diese gesellschaftspolitische Grundausbildung stattfinden muss und den Leuten klar machen muss, in welchem Rahmen Schule stattfindet. Dass das, egal was es für eine Schule ist, kein isolierter Rahmen ist. Und dass es um die Würde des anderen, das Respektieren des anderen und wie sensibel das ist, was das heißt, jemand anders zu respektieren, das ist eine Herausforderung, das ist nicht Pillepalle. Ne? Und diese ganzen dummen Sprüche, die so angenehm entlastend sind, ne? Da Diskriminierung ist ja ein unheimliches Ventil. Ne? Wenn man es anders beschreibt, ist es ja nur, man macht ein paar deutliche Worte, was jetzt manche Gruppen da so, heute darf man ja gar nichts mehr sagen. Ja, mit bestimmte Sachen darf man heute nicht mehr sagen, mit Recht, weil sie einfach verletzen. Ne? Und das ist ja das, und ein bisschen anderen ein bisschen verletzen, war doch nicht so schlimm. Ne? Auch Schüler so gar nicht, ist doch gar nicht so gemeint, war doch nicht so schlimm. Nur lassen Sie mal uns hier so ein bisschen rummeckern oder so ein bisschen den anderen auch ein bisschen kitzeln. Spaß wollen wir ihnen nicht nehmen, aber Diskriminierung wollen wir ihnen verbieten. Aber was ich merke, ist die Konfliktfähigkeit bei uns an den Schulen ist steigerbar. Da ist, ihr habt fast, ne, auch jetzt in Vorbereitung unseres EU-Projekttages, da habe ich nochmal gedacht, Mensch, wir könnten an einer Schule sozusagen Konfliktschulung, wäre eigentlich eine sinnvolle Kiste. Also das, ne, dieses, wenn sie einen Konflikt spüren, Sorge haben, wie gehe ich da rein? Also an manchen Stellen muss man auch so ein bisschen Handlungsempfehlung oder irgendwie was an der Hand haben zu sagen, ich gehe da rein, oder einfach die Notwendigkeit erkennen, ich muss in den Konflikt auch zwischen diesen beiden Schülern rein. Wenn ich den an der Stelle nicht beende oder da nicht thematisiere, dann entwickelt sich das weiter. Ja. Und dieses Lehrer ist Kommunikator, ne, und Konfliktlöser. Das ist stärker als Wissensvermittler. Und das müssen wir auch stärker implementieren, egal ob in der staatlichen Lehrerausbildung oder Waldorflehrerausbildung. Das wird in beiden, glaube ich, zu wenig gemacht.
Und wenn du von der Kompetenzfrage sprichst, dann glaube ich, ist das genau die richtige Kompetenz, die man auch mitbringen muss. Und diese professionelle Rolle, die man hinterher auch als Waldorflehrer und Waldorfpädagoge braucht, um diese Offenheit zu haben und auch da wirklich in diesen Bereich einsteigen zu können, der ist einfach notwendig. Und das muss ich im Grunde auch schon bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch neu an die Waldorfschulen kommen, einfach auch zeigen, dass das eine Lehrerrolle ist und eine professionelle Lehrerrolle, die auch eingenommen werden muss, die aber auf der Grundlage der Voraussetzungen, die wir eigentlich auch für die Waldorfpädagogik brauchen, stattfindet. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist auch dieses Bewusstsein und diese Offenheit, dann sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und Steiner hat mal irgendwann gesagt, man muss als sozusagen Lehrer auch immer Zeitgenosse sein. Das heißt, wir müssen uns mit den aktuellen Fragen, die im Moment gerade angesagt sind, auseinandersetzen. Und jeder junge Lehrer, auch eigentlich jeder Lehrer bei uns an den Waldorfschulen, muss auch dazu in der Lage sein, sich mit diesen Fragen, diesen Anforderungen, Herausforderungen auseinanderzusetzen. Markus sprach gerade von KI und allem Möglichen. Also das ist praktisch die Kompetenz, die die mitbringen müssen und an denen auch gearbeitet wird.
Es ist interessant, dass du sagst, junge LehrerInnen. Ich bin aber auch, oder ich glaube auch, es gibt auch ganz viele auch alte LehrerInnen, die eigentlich da so auch unbewusst auch genau das, was Markus vorhin gesagt hat, entsprechen. Die eigentlich auch vielleicht auch einen Witz irgendwie so im Klassenzimmer sagen, ohne darüber nachzudenken, dass eine von den SchülerInnen auch verletzt werden kann. Und die Frage ist, was wird einfach da gemacht mit diesen altangesessenen LehrerInnen, die aber auch ein altes, wie kann ich das einfach nett ausdrücken, die eigentlich auch nicht mehr zeitgemessen denken.
Ja, gute Frage. Ja, wir haben jetzt Wilfried hat, der völlig, völlig okay. Wilfried hat sozusagen das formuliert, was wir uns wünschen.
Genau.
Und wenn wir jetzt in die Schulen reingehen, ne, und was wird mit denen gemacht? Das können wir dir nur von jeder einzelnen Schule beantworten. Also wenn es gut läuft sozusagen und jemand da sich nicht vernünftig benimmt, dann rufen sie uns mal an und sagen, Mensch Leute, müssen wir mit euch mal besprechen. Wir wissen, also entweder korrigieren, das gibt's ja auch, ne? Die korrigieren das dann einfach selber und so. Es gibt genug Leute im Kollegium, die sagen, also so geht das einfach nicht und das machen wir zum Thema einer Konferenz. Und es gibt andere, die ducken sich da weg und ja, das ist nicht so schlimm, also das ist schon immer so und da können wir nichts dran ändern. Und diese Konfliktlösung in selbstverwalteten Konferenzen oder in selbstverwalteten Kollegien, die sich ja auch so ein bisschen da verändert haben, ist ein ganz schwieriges Problem. Ne? Und das, und gerade auch wenn wir sagen, was jeder junge Kollege müsste heute, und jetzt stell dir mal vor, und die Alten müssten eigentlich noch viel mehr, der müsste heute, ne? Und dann sehen wir plötzlich die Schwierigkeit, dass wir junge Kollegen kriegen, also Kolleginnen. Wer wird heute noch lehrreich? Ne? Das Bild in der Öffentlichkeit ist ja im Augenblick so, dass da viele abgeschreckt werden. Ne? Und Schule als, also was weiß ich, was für ein Feld der Auseinandersetzung erscheint, wo man jetzt keinen Bock von der Toilette bis zum irgendwelchen Gewalttätigkeiten oder so da überhaupt hinzugehen. Also jetzt müssen wir auch gucken, also wir müssen den Leuten ja auch Lust machen dazu. Auf der einen, klar müssen wir diese Forderung stellen. Wir müssen einfach in dieser Gesellschaft so ausbilden, dass alle Menschen miteinander umgehen können. Aber wir müssen auch die Leute kriegen, die da Lust zu haben, die das machen wollen. Und das muss natürlich auch irgendwie ein bisschen Spaß machen, das alles zu entwickeln. Und macht es letztendlich auch, wenn man einen Rahmen schaffen kann, in dem man lernt, mit Konflikten umzugehen und indem es einen offenen Diskurs gibt. Und da sind wir wieder bei dem anderen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der wirklich offene gesellschaftliche Diskurs in der Waldorf-Szene noch nicht vollständig angekommen ist. Ob bei anderen Schulen vollständig angekommen ist, weiß ich nicht, aber bei uns ist da vieles, da ist Luft nach oben und da können wir sehr dran arbeiten, da wirklich für einen offenen Diskurs zu sorgen und diese Sachen wirklich besprechbar zu machen und alle zu besprechen. Es wird Kolleginnen geben, die kriegen das hin und es, wie ich kenne mit der Zeit, Kolleginnen, die haben da große Mühe mit, diese Offenheit daherzustellen.
Wilfried, was zu ergänzen?
Auch da bin ich durchaus bei Markus. Allerdings sehe ich das auch nicht als eine Besonderheit nur der Waldorfpädagogik an, sondern wir haben natürlich an der Stelle ganz viel Freiheit auch in der Gestaltung. Und das ist natürlich ein Vorteil der Waldorfschulen und der Waldorfpädagogik. Und wir haben in der Frage der Generationen, also von älteren Lehrerinnen und Lehrern und auch von jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt praktisch zu uns kommen, natürlich auch eine andere Sichtweise da drin. Aber das, was gerade mit der Offenheit gesprochen worden ist, ist eben genau das, was wir auch immer fordern und warum es bei uns in den Waldorfschulen ja auch wöchentliche Konferenzen zum Thema Pädagogik, zum Thema Schulentwicklung und zum Thema Ausbau gibt. Und an der Stelle muss man einfach nochmal sagen, ja, da müssen die Kolleginnen und Kollegen, die jungen Kolleginnen und Kollegen oftmals den Älteren nochmal sagen, wir haben eine Genderfrage, wir haben eine Rassismusfrage, wir haben eine offene Frage, die an unserer Schule in gewissen Bereichen nicht bearbeitet wird. Aber wir nehmen euch mit, die Jüngeren nehmen die Älteren mit und die Älteren müssen diese Offenheit bringen. Und ich glaube, da sind wir an den Waldorfschulen sogar besser aufgestellt im sozialen Miteinander als an vielen öffentlichen Schulen. Und ich habe einen ganz guten Einblick auch in manche öffentlichen Schulen, wo es sehr direktiv läuft und bei uns ist es tatsächlich auch ein demokratischer Prozess, der dann auch in solchen Kollegien läuft. Also ich glaube schon, dass wir da klar immer dranbleiben müssen, das ist auch eine Herausforderung, aber ich glaube, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Die Situation in den Schulen, gerade mit jungen Kolleginnen und Kollegen, ist immer besser geworden, weil die tatsächlich auch noch mit einem Anspruch kommen, der auch Waldorfpädagogik umsetzen will, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, das sind auch meistens die Leute, die sagen, Lehrer sein oder Lehrerin sein macht einfach auch Spaß. Es ist einfach ein schöner Beruf und da kann man natürlich auch mit umgehen. Aber es hat natürlich an den Waldorfschulen nochmal eine extra Herausforderung, nämlich sich genau auf diese Kompetenzen, die da gefordert worden sind, und auch auf diese Rahmenbedingungen für eine demokratische Kultur einzustehen, auszubilden. Also das ist eine Herausforderung und das kriegt man immer wieder mit, auch wenn man an den Schulen unterwegs ist und auch sieht, woran arbeiten die gerade und wie wird versucht, alles das, was sozusagen auf die Schulen zukommt, in den Schulen auch umzusetzen, in den Waldorfschulen. Also ich finde, da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt.
Teilweise, finde ich auch. Also das ist jetzt der Öffentlichkeitsarbeiter, der aus dir spricht, finde ich auch völlig richtig. Du musst die positiven Sachen ja...
Nee, das tue ich. Ich krieg's ja mit. Ich krieg's ja mit. Dadurch, dass ich bin ja in vielen Schulen. Ich bin ja auch in Schulen unterwegs, die durchaus problematische Situationen zu bewältigen haben. Und insofern weiß ich ja, worum es da geht. Es geht ja nicht nur um Organisationen, Strukturen, Finanzen, sondern es geht ja auch viel um Pädagogik, um Ausrichtung und um Entwicklung. Also insofern spreche ich da sozusagen aus der Praxis.
Ja, aber die Praxis, aus der wir sprechen, ist immer ein partikulärer Eindruck. Ne? Den hab ich, den hast du. Wir sehen ganz bestimmte Schulen und sehen die aus unserer Perspektive. Also du hast das jetzt sehr stark verallgemeinert, finde ich auch okay. Es gibt Schulen, da klappt das. Mit der Demokratie an Schulen ist das so eine Sache. Gibt ja jetzt auch dieses Demokratieprojekt von dem Deutschen Institut für Jugend. Mit dem wollten wir auch zusammenarbeiten, haben eine Schule gesucht, die da mitmacht. Hat jetzt in dem ersten Durchlauf dann nicht geklappt. Wir haben auch autoritäre Altlasten. Also ich sehe eben auch, wir haben eine informelle Struktur, ne, wo sich eben auch in diesen problematischen Fällen autoritäre, und wir beraten jetzt wieder eine Schule, wo sich eher autoritäre Ansätze durchsetzen. Und das ist eine tierische Arbeit, da ein Bewusstsein für zu schaffen. Es gibt dieses stärker also vom Grundsatz ist das demokratisch, würde ich auch sagen. Auch Steiner hat das ja damals so formuliert, dass zumindest die Gesellschaft durchweg demokratisch, jetzt selber an manchen Stellen aber durchaus einen autoritären Duktus. Auch was den gesellschaftlichen Kurs in seiner Zeit betrat, war er als Kämpfer in der theosophischen Gesellschaft auch stark um Abgrenzung bemüht. Also da haben wir auch die anderen Tendenzen, ne, wo wir dieser Gründungslehrer, der dann noch eher so eine autoritäre Persönlichkeit gewesen ist, was wir erst so langsam haben überwinden lernen an den Waldorfschulen. Es gibt die anderen Tendenzen genauso. Es gibt demokratische Ansätze und auch Prinzipien. Es gibt durch diese informelle oder durch diese flachen Hierarchien, die wir haben, aber durchaus eben das Problem, dass sich gut argumentierende, ein bisschen Anthroposophie kennende und in Waldorfpädagogik sich auskennende Leute sich durchsetzen und dann nicht nur Wahrheiten verbreiten, sondern auch eigene Interessen durchsetzen. Das gibt es leider auch. Und das ist ja wieder der Nährboden für die Probleme, und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Insofern ist das Bild von Waldorfschulen ist natürlich auch sehr heterogen an der Stelle. Und es ist, also wie wir die wahrnehmen, es hängt natürlich auch davon ab, ne, wie wir da rangehen. Du siehst nur, was du weißt, und du siehst nur, was du willst.
Kurz bevor wir zum Ende unseres Gesprächs landen, sozusagen, leider Gottes, habe ich noch zwei Fragen für euch. Könnt ihr unsere ZuhörerInnen ein paar klare Faustregeln mitgeben, welche Schritte es gilt, in einer Schulgemeinschaft zu ergreifen, um gegen rechtsextreme Tendenzen vorzugehen?
Ganz kurz, ganz schnell. Bei jedem Ansatz und bei jeder Idee oder bei jedem Vorfall oder wie auch immer, offen, transparent und vor allen Dingen in Kooperation mit den Betroffenen agieren. Das heißt also nichts in irgendeiner Form meinen, oft zu verdecken oder zu vertuschen oder eine sogenannte Wagenburg-Mentalität aufzubauen, um diese Sachen versuchen klein zu halten oder intern zu halten, sondern geht offen damit um, geht offen und transparent damit um, weil wir können nur wirklich eine Entwicklung durchmachen, wenn wir offen und transparent mit diesen Fragen und den Problemen umgehen. Und an der Stelle bitte ich immer inständig darum, macht es so, dass wir wirklich auch die Chance haben, an den Kern der Dinge ranzukommen. Und das ist so ein bisschen dieser Punkt, an dem ich immer versuche, offen, ehrlich, transparent und wirklich alle mit einbeziehen, die davon betroffen sind. Und dann kann man auch irgendwie eine Lösung hervorbringen. Das hat dann eben nichts mehr mit Abschottung, Vereinzelung oder sonstigen Negieren zu tun, sondern wirklich, das ist unsere Aufgabe.
Markus?
Okay, also ganz wichtig, der schließt ja da ganz gut hingucken. hingucken und nicht weggucken. Aber jetzt auch nicht so übertrieben ängstlich. Wir müssen mit der Zeit auch ein bisschen aufpassen, weil sich diese Begriffe ja auch ein bisschen so festzurren. Nicht jeder Verdacht auf Rechtsextremismus muss sich auch bewahrheiten. Also auch selbstkritisch das überprüfen. Also wenn Verdachtsmomente auftreten, hingucken, für sich selber das klären. Erstmal eine Vertrauensperson suchen, mit der man das bespricht. Denn am besten natürlich relativ früh mit den Betroffenen sprechen. Und denn die Sachen auseinanderdividieren, was ist hier wirklich vorgefallen und wo liegt eigentlich das Problem? Also neben dem Rechtsextremismus schlägt ja der Bielefelder Soziologe mit der Zeit diesen Begriff autoritärer Nationalradikalismus vor. Also die so stark auf dieses Deutschsein bezogen sind, das differenziert dann nochmal ein bisschen von dem Rechtsextremismus. Also mit dem Begriff Rechtsextremismus vorsichtig umgehen. Das kann auch jemand sein, der sehr stark zu autoritärem Verhalten neigt, was man auch hinterfragen muss, aber was nicht ganz vielleicht so schlimm wie Rechtsextremismus ist. Der muss nicht gleich Remigration im Kopf haben. Also da aufpassen, dass man da nicht zu schnell seinen eigenen Vorurteilen liegt. Hingucken, am besten gleich mit der betroffenen Person sprechen, sich mit einer Vertrauensperson absprechen, das möglichst in einem Gremium der Schule, also entweder im Elternrat, im Kollegium, im Personalkreis oder sowas thematisieren, aber immer erstmal versuchen, niederschwellig zu thematisieren, den Vorgang beschreiben und nicht das Etikett draufkleben. Und dann kann jeder auch sagen, wie er das einschätzt sozusagen. Diese Etikette, die sofort kommen, weil jemand emotional überreagiert, da so ein klein bisschen vorsichtiger erstmal den Ball flach halten. Also wie schlimm es denn letztendlich wird, das kriegen wir dann schon irgendwie raus. Und wenn das denn in den Gremien der Schule möglicherweise klärt sich das, weil wenn eine offene Atmosphäre herrscht, kann man damit auch umgehen und es klärt sich. Und wenn man merkt, man stößt hier an Widerstände, dann wirklich die Bitte, wir haben mit der Zeit Bildungseinrichtungen gegen Rechtsextremismus, wir haben diese Stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Ansprechpartner konkret, also entweder Wilfried Bialik oder Frank Steinwachs oder Hans Hutzel.
Frank Steinwachs
auch. Ich glaube, der offizielle ist sogar Frank Steinwachs mit der Zeit, oder?
Für demokratische Kultur ist Frank Steinwachs im Moment und wir machen das sozusagen als Vorstand natürlich begleitend, intensiv, aber auch dann in Absprache. Also das heißt, das ist das eigentlich das, der Weg.
Und genau. Da hartnäckig dranbleiben, bis man jemand von uns kriegt. Man kriegt schon jemand von uns, ne? Aber manchmal ist es, dauert es ein bisschen lange, auch auf diese Seite im Netz, die wir haben, reagiere ich nicht immer so ganz schnell.
Selbstkritik, das ist ja schon mal gut.
Ja, immer offen und transparent möglichst.
Aber wenn das, also Frank hat ja seine, der hoffe ich reagiert und der kann dann auch, der ist ja in unserem Verein und der hat ja auch meine Telefonnummer und dann können wir über diese Wege, können wir da auch einen schnellen Kontakt. Also ich weiß nicht, ob es alle bis jetzt geschafft haben, bin ich nicht ganz sicher. Insofern möchte ich mich auch entschuldigen dafür, wenn ich auf diese, gerade auf der Seite Bildung gegen Rechts, auf Mails, ich habe auf ein paar noch nicht geantwortet. Ich weiß das, also sucht andere Kanäle, ich arbeite das irgendwie ab, aber ja, das sind meine Vorschläge. Ne? Und dann würden wir ja wenn denn irgendjemand von uns erreicht worden ist, dann würden wir in so einen koordinierten Prozess reingehen. Und dann denke ich, ist so viel Öffentlichkeit damit geschaffen oder eben sich frühzeitig auch, wenn das gewünscht wird, an die mobile Beratung vor Ort wenden oder an die Demokratie leben oder wie auch immer diese Institutionen heißen, die sind zum großen Teil arbeiten, die regionalen Länder oder Bundesarbeitskreise gegen Rechts arbeiten, die eben sehr kooperativ, kann man nur empfehlen.
Jetzt mal eine letzte Frage. Welche Vision habt ihr für die Zukunft der Waldorfpädagogik im Kontext der Bildung gegen Rechts?
Na, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Also ich hoffe, dass wir an Waldorfschulen dadurch, dass wir ein bisschen andere Probleme haben oder das bei uns so auf dem Tablett liegt, ne? Wir ja in einer, also Wilfried hat ja die Waldorfschulen als die immer besser sind oder besser sein müssen. Sie werden ja auch von anderen als die immer in ihrer komischen, esoterischen Ecke rumhocken, beschrieben. Also wir sind gesellschaftspolitisch auf dem Präsentierteller, obwohl wir nur 250 Schulen sind, ist ja auch gut. Insofern haben wir ja auch eine Funktion, da was ausbilden zu können an der Stelle. Meine Vision ist, dass wir über dieses Problem, dass bei uns durch bestimmte Besonderheiten der Waldorfpädagogik eben auch Rechte angezogen werden, dass wir die gesellschaftspolitische Arbeit, die für diese Gesellschaft insgesamt notwendig ist, sozusagen exemplarisch auch in Zusammenarbeit mit staatlichen Schulen so ein kleines Stück voranbringen. Also dass wir auch merken, also wir müssen Kommunikation, Konfliktmanagement, Respektübung, Diskriminierungsvermeidung und so weiter, das müssen wir so ausbilden, dass es wirklich zu einem pädagogischen Programm wird. Also dass im Grunde Rechtsextremismus nur ein Trigger dafür ist, bei uns wirklich menschengemäßen Umgang an Schulen zu lernen und dadurch natürlich auch die Möglichkeiten zu schaffen, das Entwicklungspotenzial der Einzelnen zu heben. Ne? Und das war auch das, wofür Waldorfpädagogik in meinen Augen jedenfalls steht, eine wirklich entwicklungsbezogene, entwicklungspsychologische Pädagogik zu sein, und da sozusagen die Reste, die Rassismusrechte, Reste der Jahrhundertwende, wenn wir das schaffen, die zu überwinden, dann kriegt diese freiheitliche, entwicklungsbezogene und auch sozial bezogene Pädagogik oder wie stark sie sozial bezogen sein sollte, das müssen wir im Grunde noch richtig verankern und wirklich deutlich machen. Und dann würde das als Pädagogik allgemein, finde ich, einen wirklichen Zuwachs für die Gesellschaft bedeuten, weil wir das hinkriegen.
Wilfried? Für mich ist dann aber ganz entscheidend, dass wir das alles ja machen, damit wir hinterher nach 12 beziehungsweise 13 Jahren Waldorfschülerinnen und Waldorfschüler in die Welt rauslassen, um denen dann einfach auch mitgegeben zu haben, ihr seid über die Waldorfpädagogik, über das, was ihr an den Waldorfschulen gelernt habt, eigentlich in der Lage, als freie Menschen, als frei denkende Menschen und auch entsprechend einzuordnende Menschen in der Lage, in der Gesellschaft euch zu engagieren, da zu sein und eure Sachen machen zu wollen und zu können, die ihr tatsächlich für euch selbst entwickelt habt. Und die Waldorfpädagogik muss diese Grundlage legen und muss einfach diese Ausbildung und diese freie demokratische Entwicklung, die da auch bei den Schülerinnen und Schülern angelegt werden muss, muss die umsetzen und zwar bis zur Klasse 12 und 13, wo sie dann in die Welt rausgehen und tatsächlich sagen, das war die Schule, da habe ich gelernt, mein eigenes Bild zu machen, mich sozusagen selbst zu orientieren, selbstständig in die Welt rauszutreten und gleichzeitig eben auch auf der Basis unserer Verfassung und unserer Grundrechte einfach zu sagen, das ist die entscheidende Position gewesen, mit der ich in die Welt gehen kann und habe wirklich auch eine demokratische, auch für unsere Verständnisse freie Meinungsmöglichkeit erlernt. Und das ist so ein bisschen der Kern der Waldorfpädagogik und an der müssen wir arbeiten und da müssen wir sowohl die politische Bildung nach innen als auch die freiheitliche, demokratische Grundordnung in den Vordergrund stellen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da sind unsere Schülerinnen und Schüler, glaube ich, ein gutes Vorbild und ein Beispiel, weil die Menschen, die da rausgehen, dann hinterher in die Welt, in die Studiengänge, in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft, die sind in der Regel relativ gute und wirklich auch frei denkende und handelnde Menschen geworden. Aber da müssen wir trotzdem weiter dran arbeiten, weil es gibt auf dem Weg halt eben Herausforderungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel der Waldorfpädagogik und da müssen wir eben noch verstärkt draufschauen und mit allen gemeinsam arbeiten.
Ja. Ganz herzlichen Dank euch beiden für euer tatkräftiges Engagement. Markus, auch für dich mit dem Verein Bildung gegen Rechtsextremismus. Vielen Dank für eure Zeit auch.
Wir danken dir.
Ja, danke, Jan-Pierre, und bis zum nächsten.
Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber und empfehle gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eurer Wahl. Abonniert den Podcast und verpasst keine weiteren Episoden. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch zusammen neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.